Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Dazu begrüßt ihr heute Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Gebietsplaner Professor Rolf Kuhn. Er hat Europas größte vom Menschen geschaffene Wasserlandschaft entscheidend auf den Weg gebracht. Das ehemalige Braunkohlerevier in der Lausitz, das zu einem Seengebiet wurde. Und vorher leitete er noch zu DDR-Zeiten und weit darüber hinaus die Bauhaus-Stiftung in Dessau. Ganz herzlich willkommen, Herr Kuhn. Grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Herr Kuhn, selten ist so viel gesprochen worden übers Bauhaus wie in den letzten Tagen zum 100-jährigen Jubiläum. Es ist, als habe man die Bedeutung dieser Kunst- und Handwerksschule noch mal so richtig neu entdeckt. Was fällt Ihnen denn an den Diskussionen ums Bauhaus derzeit besonders auf?
Ja, ich glaube, es ist etwas sehr Ungewöhnliches, dass eine Institution, zumal eine künstlerisch, kulturell, auch soziale Institution wie das Bauhaus in Deutschland, eine solche Beachtung erfährt. Es werden 3 neue Museen gebaut. Es werden in allen Teilen Deutschlands Veranstaltungen durchgeführt, die auf das Bauhaus hinweisen oder eben aus der Bauhausgeschichte kommen. Und ich finde es sehr schön, dass eine Institution, die experimentell war, die etwas Neues wollte, die sich gegen die rechte Seite, gegen die Nazis gestellt hat, dass eine solche Institution mit einer solchen weltweiten Ausstrahlung eine solche Beachtung befindet.
11 Jahre lang noch zu DDR-Zeiten und dann bis 1998 war er Bauhausdirektor in Dessau, die Kunstschule, die Moderne so sehr geprägt hat. Herr Kuhn, wie wurde das Bauhaus eigentlich zu DDR-Zeiten wahrgenommen?
Ja, ganz am Anfang, also direkt nach dem Krieg, wollte man in Weimar, auch in Dessau, an das Bauhaus anknüpfen. Aber in den 50er Jahren gab es dann, also Anfang der 50er Jahre schon, einen Parteitag, wo das Bauhaus als kosmopolitisch und amerikanisch abgestempelt wurde. Sehr eigenartig, nachdem die Nazis ja das Bauhaus geschlossen haben und das Bauhaus als dekadent und bolschewistisch bezeichnet haben. Aber wahrscheinlich die Art des Bauens, des Gestaltens hat sicherlich vielen führenden Leuten in der DDR nicht gefallen. Aber noch mehr war es wahrscheinlich die Hinwendung in die USA, also Gropius, Mies van der Rohe, Maholy Notch, waren in den USA dann auch sehr erfolgreich mit neuen Institutionen, mit Bauten. Mhm. Und von daher...
Das durfte nicht sein.
Ja, von daher wollte man nicht an das Bauhaus anknüpfen und hat dann eben die nationalen Traditionen als die DDR-Architektur deklariert und auch so entwickelt.
Eigentlich ist es trotzdem ein bisschen merkwürdig, denn es ist ja eine Idee des Bauhauses, Schönheit und Funktionalität zu verbinden für Menschen, ausdrücklich für auch die Masse der Menschen. Ja. Das müsste ja eigentlich prima ins sozialistische Menschenbild gepasst haben, hat aber nicht geklappt.
Ja, also da gab es eben auch unterschiedliche Perioden, Wellen und alles wird ja auch durch Menschen geprägt, die eben die eine oder die andere Idee für gut oder nicht für nicht gut finden. Ende der 60er Jahre, eine Zeit, die man dann auch später so als Tauwetter im Kulturellen empfunden hat, hat man sich wieder dem Bauhaus zugewendet und es gab dann engagierte Leute, wie zum Beispiel Professor Bernd Grönwald in Weimar an der Hochschule für Architektur und Bauwesen, die erkannt haben, dass das Bauhaus auch der DDR-Entwicklung, auch ihrer internationalen Ausstrahlung sehr gut tun könnte. Und von daher gab es dann erste Ausstellungen, Bauhauskolloquien in Weimar und auch das Bauhausgebäude in Dessau wurde wiederhergerichtet und dann 1976 so saniert, dass man den Ursprung wieder erkennen konnte und dass man es auch wieder für neue Funktionen nutzen konnte.
Ich dachte aber, womöglich ist das ein bisschen Küchenpsychologie. Die Bauhäusler haben sich ja auch als selbsternannte Rabaukenbande verstanden mit sehr unkonventionellen Feten, mit großen Festen, sehr anarchistisch auch, dass das nicht so ins ordentliche DDR-Weltbild passte.
Das gehört sicher mit dazu. Also solche aufmüpfigen Typen, wie sie am Bauhaus waren, die sich eben auch die Welt neu vorstellen konnten, die passten, glaube ich, nicht so in dieses DDR-Schema, wo man doch eher das tun sollte, was von oben angeordnet war.
Das ist ja eine Formsprache, die wir finden wir heute vom Stuhl übers Teeservice bis in die Architektur, diese ganz klaren, einfachen Formen. Sie haben damit lange zu tun gehabt. Gibt es etwas, was Sie ganz besonders lieben?
Ja, also ich liebe schon die Architektur, die Klarheit, aber eben, was oft unterschätzt wird, dass eben zu dieser Funktionalität, auch Rationalität, eben die Schönheit, das Besondere im Gestalten gehört. Und es ist kein Zufall, dass am Bauhaus viele Künstler wie Kandinsky, Feininger, Klee waren und auf der anderen Seite aber auch technisch und funktionell geprägte Leute. Und dieses Zusammenspiel hat, glaube ich, die Besonderheit der Gestaltung des Bauhauses ausgemacht. Und wenn man dann später in der DDR oder über die DDR gesagt hat, dass die Plattenbauten eben eine negative Auswirkung auch einer Bauhausentwicklung war, dann habe ich mich immer dagegen gestellt und habe gesagt, ja, das Funktionelle, das Einfache, das Rationale, das stimmt schon, aber wo ist das Künstlerische? Wo ist die Gestalt aus der Konstruktion, aus der Funktion heraus und nicht aufgesetzt wie in vorhergehenden Perioden eben als ein Dekor?
Haben Sie etwas, vielleicht auch im Dekor, etwas Bauhäuslerisches bei sich zu Hause?
Ja, ich sitze gerne auch heute noch auf Marcel Breuer-Stühlen, diesen Freischwingern. Ja. Ich habe auch ansonsten in der Wohnung sehr gerne dieses klare Design. Ich finde aber auch, dass man es ganz gut mischen kann mit Möbeln, die einem vielleicht aus historischer Zeit, aus der eigenen Familie überkommen sind und die man gerne in die Wohnung integriert. Das hat übrigens auch Kandinsky gemacht in seinem Meisterhaus in Dessau, dass er durchaus in diese klare Architektur auch seine russische Bequemlichkeit und seine russische Art zu gestalten hineingebracht hat. Mhm.
Sie sind 87 Direktor geworden und sind es auch in Nachwendezeiten, in wilden Nachwendezeiten geblieben. Ich frage mich, ob das eventuell auch mit einem schwer aufmüpfigen Theaterstück zu tun hat, denn Sie haben den politischen Umbruch damals auf der Bühne ja schon mal stattfinden lassen und es gab bestimmt zu DDR-Zeiten noch eine Menge Ärger, der später vielleicht sogar nützlich war.
Ja, das konnte man natürlich alles nicht so wissen. Aber wir haben im März 1989 tatsächlich auf der Bauhausbühne etwas aufgeführt, wo man sagen könnte, das hat die Wende vorweggenommen, mit Jo Fabian. Er hatte da ein Engagement am Dessauer Theater. Und er kam zu mir und hatte eine Vorstellung, dass, und ich hatte eben auch die Vorstellung, dass man nicht nur irgendetwas auf der Bauhausbühne aufführt, sondern dass man auch hier wieder auf aktuelle Situationen reagiert und Neues experimentiert, aber auch vieles in Frage stellt, was man eben in dieser Zeit auch in Frage stellen musste. Und dieses Theaterstück war künstlerisch toll, aber es war natürlich auch ein Politikum. Die Leute kamen aus der ganzen DDR, um sich dieses Stück anzuschauen. Und es hat natürlich bei den politisch Oberen schon von Dessau angefangen, dann aber auch bis in die Institutionen in Ost-Berlin, hat es natürlich dann eine große Aufregung verbreitet. Und man wollte mich zwingen, dieses Theaterstück abzusetzen, was ich nicht gemacht habe. Und dann kommt natürlich etwas in Gang, was man sich vorstellen kann.
Unser Gast Rolf Kuhn war lange Jahre Leiter des Bauhauses in Dessau, bis er nochmal einen Berufswechsel vornahm, der sein Leben und das vieler anderer Menschen von Grund auf geändert hat. Es ging darum, eine ganze Landschaft, das Braunkohlerevier der Niederlausitz, zu verwandeln, ganz neu zu gestalten. Das sagt sich so in einem Satz, eine Landschaft neu gestalten. Es handelte sich um eine geschundene, unwirtliche Landschaft, geprägt durch 100 Jahre Braunkohleabbau. Und Sie, Herr Kuhn, Sie sollten jetzt auf diesem Gebiet eine internationale Bauausstellung wachsen lassen. Fangen wir mal ganz elementar an. Waren Sie da schon vorher mal in der Lausitz?
Also ich war in Cottbus zu Vorträgen an der Universität eingeladen. Ich bin auch schon mal durch den Spreewald gepaddelt. Aber von der Lausitz als Ganzes und vor allen Dingen von diesem Braunkohlegebiet hatte ich keine Ahnung.
Und als Sie da so standen, wie sah das aus? Wie präsentierte sich das für Sie?
Also es sah schrecklich aus. Sowohl die Landschaft, die ja verwundet war, die man gar nicht mehr als Landschaft bezeichnen konnte, etwas Aufgewühltes, etwas Kaputtes, aber auch die Dörfer und Städte, die kleinen Städte, gerade Großrheschen, wo ich dann hingezogen bin, wo unsere Geschäftsstelle eingerichtet wurde. Großrheschen war ein sehr unwirtlicher Ort und ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, dort leben zu können, was ich jetzt gerne tue.
Das sah so aus wie auf dem Mond, habe ich gedacht, als ich Bilder gesehen habe. Über so weit das Auge reicht, flach, keine Bäume. Man musste, glaube ich, auch aufpassen, wo man hintritt. Beim Bergbau, Tagbergbau, sind immer unerwartete Löcher. Ab und zu sackt mal ein Haus ab und tut sich eine Grube auf. Und man muss froh sein, wenn da gerade kein Mensch stand. Also wie geschundene Haut in einer Fläche so groß wie das Saarland. Oder wie zweimal das Saarland.
Ja, also es ist schon ein Riesengebiet. Das war ja auch die Energieversorgung für ein Großteil Ostdeutschlands, auch von Berlin. Und wenn eine solche Landschaft eben notwendigerweise ausgebeutet wird, damit in der DDR Licht und Wärme sein können, dann nimmt man auch keine Rücksicht auf gewachsene Orte, auf Heimat, auf Natur, auf Infrastruktur. Straßen wurden abgebrochen, neue Straßen um Tagebauer herumgebaut. Also diese Landschaft ist wirklich total umgekrempelt worden. Und sie war wahrscheinlich eine der unangenehmsten und negativ belegtesten Landschaften in ganz Deutschland.
Und da sollte nun eine internationale Bauausstellung entstehen, eine Seenlandschaft, so war Ihre Idee. Ich habe irgendwo gelesen, Herr Kuhn, dass die Leute ganz schnell einen Spitznamen für Sie hatten. Der sieht ja aus wie Karl Marx und Karl Marx hatte auch so eine Idee. Also kurzum, eine ganze kaputte Gegend, zweimal so groß wie das Saarland, umwandeln in, ich sag's mal in Anführungszeichen, in was Schönes. Gibt's da nicht den knappen Kommentar von den Leuten, der spinnt?
Ja, so wurde ich empfangen, auch nach meinen ersten Vorträgen. Ich musste ja erstmal auch an vielen Stellen, in vielen Ortschaften vor unterschiedlichsten Leuten erklären, was unsere Truppe, diese Truppe vorhat.
Was haben Sie denn vor Ihrem inneren Auge gesehen? Was war sozusagen der Plan, gesehen auf ja viele Jahre?
Also ich habe schon eine Seenlandschaft gesehen und da gab es ja auch Leute vor mir, Otto Rindt zum Beispiel, der schon in den 60er Jahren diese Seenlandschaft ausgemalt hat. Aber es ging mir nicht nur darum, dass es eine Seenlandschaft wird, sondern es sollte eine Seenlandschaft mit Charakter werden. Und zwar mit einmaligem Charakter und eine Seenlandschaft, die vielfältig ist, die anziehend ist und die etwas Angenehmes ausstrahlt, die anziehend wird für andere Menschen. Und da waren mir zwei Dinge ganz wichtig. Einmal, dass man die Geschichte nicht auslöscht, sondern dass man die besten Zeugnisse der Braunkohlezeit, der Industriezeit mit einbaut in die neue Landschaft und ihr damit eben auch einen Charakter gibt, auch die Würde zurückgibt, die diese Landschaft als Industrielandschaft, die Menschen mit ihrer Leistung verdient haben.
Und führte dann dazu, dass zum Beispiel, man sagt so schön, der Eiffelturm quer lag. Also ein Riesenbagger liegt,
eine Förderbrücke, ja.
Eine alte Förderbrücke liegt da mitten im Grün und ist gleichzeitig Denkmal und ein Mittel der Gestaltung.
Das ist richtig. Pückler hat ja die Niederlausitz so als platten Pfannkuchen abfällig bezeichnet. Also in dieser Landschaft tut es gut, wenn man, wie wir Gestalter sagen, Landmarken hat, wenn man Höhepunkte hat, wenn diese Landschaft auch in der dritten Dimension nach oben geht, mal. Mhm. Und da ist natürlich so eine Förderbrücke etwas Fantastisches, aber es ist eben auch etwas, was an die Zeit vor dem Seenland erinnert, also an die Industriezeit. Und das wollten wir auch. Und wir meinten, dass es so fantastisch ist. Zum Glück meinte das auch die Gemeinde, meinte das das Amt Kleine Elster und eine Landschaftsarchitektin, sodass wir genug Kraft entwickeln konnten, dass sie nicht gesprengt wurde und dass sie jetzt ein Anziehungspunkt ist mit 70.000 Besucher
jedes Jahr. Sie haben, Herr Kuhn, den Fürst Pückler ins Spiel gebracht. Nach ihm wurde diese Bauausstellung auch benannt. Dieser Fürst war, soweit ich weiß, ständig pleite und hat trotzdem das Gartenreich Dessau-Wörlitz geschaffen. Sie standen in einer Mondlandschaft. Es hat Milliarden gekostet, das umzuwandeln, da eine Kulturlandschaft draus zu machen. Hat Ihnen dieser Fürst Pückler gelegentlich so in Gedanken Mut gemacht, wenn Sie da dachten, am besten kehre ich Stantepedes wieder um, wird sowieso nichts?
Ja, Pückler hat ja die beiden Parks in Bad Muskau und in Branitz geschaffen. Und was mir nicht gefallen hat, was mir aber in der Lausitz so entgegenkam, dass man den Pückler so ein bisschen nachmachen wollte. Das hat mir auch am Bauhaus in Dessau schon nicht gefallen, wenn das manche Leute von uns erwartet haben. Ich wollte den Pückler mehr in seiner Aufbruchsstimmung, in seiner weltoffenen Art für uns vereinnahmen oder für uns als Vorbild sehen. Also durch die Welt reisen und die besten Ideen seiner Zeit in die Lausitz holen. Und das haben wir dann versucht mit Wettbewerben, mit einem internationalen Fachbeirat, also im Austausch mit anderen Gebieten, die vielleicht weiter sind in ihrer Gestaltung als die Lausitz, wollten wir diese Ideen in die Lausitz holen und mit den besten Leuten aus ganz Europa oder aus Deutschland zumindest diese neue Landschaft gestalten.
Der Gebietsplaner Rolf Kuhn gestaltete die internationale Bauausstellung von 2000 bis 2010, die das Braunkohlerevier der Niederlausitz umgestaltet hat. Heute eine vom Menschen geschaffene Seenlandschaft. Herr Kuhn, diese Seen sind ja ehemalige Braunkohlelöcher. Die haben Sie dann nach und nach aufgefüllt mit Wasser. Wo kommt das Wasser eigentlich her? Ist das Grundwasser?
Ja, also wir haben weniger jetzt mit dem Füllen der Seen zu tun gehabt. Das hat die LMBV, die Lausitzer Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, in ihren Aufgaben gehabt und hat das auch sehr gut erfüllt, diese Aufgabe. Das Wasser ist Grundwasser, das wieder aufsteigt, das vorher bis auf 80 Meter tief abgepumpt wurde, damit die Kohle im Trocknen liegt, wenn man sie abbaut. Und wenn die Pumpen abgestellt werden, dann steigt das Wasser wieder an. Das würde aber viel länger dauern und das Wasser wäre sehr sauer, wenn man nicht Fremdwasser, also Wasser aus Flüssen, hinzufügen würde. Und das ist Wasser aus der Schwarzen Elster, aus der Spree, sogar aus der Neiße, das dort hineingeleitet wird. Natürlich nur, wenn diese Flüsse entsprechende Wasserstände haben, nicht, dass die austrocknen.
Und wie weit ist man? Ziel ist ja, dass man zwischen 10 Seen hin und her Kanu und Boot fahren kann. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz erreicht. Da müssen die noch ein bisschen volllaufen.
Das ist richtig. Die meisten der 20 Seen, um die es hier geht, haben schon einen sehr hohen Wasserstand erreicht. Aber so, dass der Wasserstand auf der höchsten Ebene abgeschlossen ist und die Kanäle, die ja neu angelegt wurden zwischen diesen 10 Seen, 12 Kanäle, die können noch nicht alle in Betrieb genommen werden. Der Kanal zwischen dem Senftenberger und dem Geierswalder See funktioniert schon. Und in diesem Jahr wird wohl auch der Kanal zwischen dem Geierswalder und dem Partwitzer See in Betrieb genommen.
Diese internationale Bauausstellung ist schon wieder fast 10 Jahre her, aber die Landschaft wächst immer noch weiter, gestaltet sich immer noch weiter. Sie, Herr Kuhn, und das ist eine schöne Geschichte, sind ja in Großröschen in dieser ehemaligen Mondlandschaft auch heimisch geworden. Sie haben da Ihr Haus gefunden. Stand das beim Tagebau sozusagen auf der Kante?
Das stand sogar mehr als auf der Kante. Es sollte abgebaggert werden. Wenn die Wende nicht gekommen wäre, würde es dieses Haus nicht mehr geben. Es war schon im Besitz der Bergbaugesellschaft. Und durch die Wende wurde die Abbaukante noch einmal zurückverlegt, weil man die Kohle dort eigentlich nicht mehr brauchte. Und das Haus war aber natürlich in einem schrecklichen Zustand. Es war sogar ausgebrannt. Aber ich erkannte noch, was es einmal für ein tolles Haus gewesen sein muss. Und habe mich wirklich in diese Ruine, also nur noch die Außenmauern, die da standen, verliebt und auch an das Ringsherum. Und wir haben dieses Haus wieder ausgebaut und wohnen jetzt sehr gerne da drin. Es ist eine fantastische Wohnsituation.
Aber Sie müssen ein immens hartnäckiger Mensch sein, so eine Aufgabe zu stemmen, eine Landschaft komplett umgestalten und sich dann noch eine Ruine ans Bein binden. Da kann man auch verzagen, da kann einem auch das Herz in die Hose rutschen.
Das ist tatsächlich im Nachhinein auch für mich fast etwas Außergewöhnliches, dass man das alles in dieser Zeit geschafft hat. Aber man muss mit einem unheimlichen Enthusiasmus an solch eine Aufgabe gehen. Man muss das Unmögliche wollen, um das Mögliche zu erreichen. Und in solch einer Situation, in einer solchen aufgekratzten Stimmung, in solch einer Begeisterung, die in einem selber ist, schafft man das wahrscheinlich. Im Nachhinein kann ich mir es auch gar nicht mehr so richtig vorstellen.
Da übernimmt man die Ruine gleich mit. Ja. Das war zudem noch eine alte Apotheke, dieses besondere Haus. Haben Sie das in einer Weise als symbolisch empfunden, Ihre Arbeit und zu leben in einem Haus, was dem Heilen gewidmet war?
Also so direkt habe ich das nicht empfunden, aber ich fand es natürlich sehr schön, in einer Apotheke zu wohnen und auch noch Spuren der Apotheke, die sehr gering waren, weil sie ja ausgebrannt war, zu entdecken. Zum 100. Geburtstag des Hauses, das Haus ist mal 1902 gebaut worden, habe ich versucht, Leute zu finden, die in dieser Apotheke gearbeitet haben. Und wir haben ein Apothekenblatt herausgebracht, haben dann auch ein kleines Fest gemacht in unserer Apotheke, im Hof der Apotheke. Und es war wunderschön, viele Leute zu finden, die ihre Zeit in dieser Apotheke beschrieben haben. Das habe ich bis heute und ich lese es immer mal gerne wieder durch.
Aber Moment, 100 Jahre, da dürfte das schwierig sein mit den Menschen, die dort...
Ja, ich habe natürlich nur die aus den letzten Jahrzehnten ja noch gefunden, aber es war trotzdem sehr interessant, also über diese Apotheke sehr viel nochmal herauszubekommen.
Dieses Haus, diese alte Apotheke eben in Großröschen, wo Ihre Arbeit für die internationale Bauausstellung und für diese Landschaft ja auch ihren Anfang genommen hat. Nun ging so eine Bauausstellung ja in Anführungsstrichen nur 10 Jahre. Das heißt, man kann anstoßen. Wenn Sie sich heute umschauen, was von Ihren Träumen ist wahr geworden?
Ja, Sie haben völlig recht. 10 Jahre sind für eine solche Landschaftsneugestaltung, für solch einen Umbruch eigentlich eine sehr kurze Zeit. Und trotzdem, glaube ich, ist es uns gelungen, in dieser Zeit Zeichen zu setzen. Und wir haben das auch so verstanden, dass man das weiterführen muss. Neben dem Historischen, was ich schon erklärt habe, gab es eben auch neue Architektur. Und auch da wollten wir unsere Zeit zum Ausdruck bringen und etwas Besonderes für das Lausitzer Seenland gestalten, über Wettbewerbe, über Ausschreibungen. Und so sind die Iba-Terrassen in Großräschen, so ist der rostige Nagel, die Landmarke am Geierswalder und Sedlitzer See entstanden.
Wie ein rostiger Nagel, der muss aber schon ein bisschen größer sein, oder?
Ja, ja, der ist 30 Meter hoch.
Okay.
Und er ist ein wunderbares Symbol geworden, der mit dem rostigen Material nochmal auf die vergangene Industrie hinweist, aber auch mit der Gestaltung, mit der Plastik eben etwas ganz Frisches, Neues in die Landschaft bringt. Wir wollten, dass es zum Symbol des Seenlandes wird und das ist es zum Glück geworden.
Herr Kuhn, wir haben viel über die Landschaft gesprochen, aber gar nicht so viel bislang über die Menschen, die da zu Hause sind. Und die soziologische Arbeit, was macht eine Umgebung mit Menschen, die hat Sie schon immer interessiert, seit Studienzeiten. Was hat sich denn da getan in diesem Gebiet? Haben die Menschen da ein neues Selbstverständnis finden können? Haben sie sich damit befreundet?
Als ich 1998 in die Lausitz gekommen bin, als wir die Vorbereitungsgesellschaft und dann die IBA-Gesellschaft gegründet haben, hatte ich das Gefühl, dass die Menschen hoffnungslos sind, dass sie depressiv sind. Viele, sehr viele hatten ihre Arbeit verloren, sahen jetzt die heruntergekommenen, nicht mehr nützlichen Werke, ihre Betriebe vor sich, eine kaputte Landschaft. Und sie waren auch hoffnungslos. Und ich muss sagen, das ist vielleicht die beste Leistung, die die IBA fürs Pücklerland erbracht hat, dass man mit so neuen Dingen, mit etwas, was wieder in die Zukunft führt, was wieder andere Leute in die Lausitz bringt, was die Lausitz anziehend macht, dass diese Dinge auch für die Menschen, die dort leben, Hoffnung gebracht hat und wieder stolz gemacht hat. Der technische Direktor der neuen Bühne Senftenberg hat mal sehr schön gesagt, seitdem es die IBA-Projekte gibt, macht es wieder Spaß, Besuch einzuladen. Also man kann wieder etwas zeigen, man ist wieder stolz. Man hat etwas, was andere nicht haben. Und das, glaube ich, ist sehr schön.
Senftenberg hat jetzt einen Hafen, nicht? Einen Segelhafen.
Auch ein IBA-Projekt. Ja. Und wir haben uns große Mühe gegeben über einen Wettbewerb, diesen Hafen zu etwas Besonderem, zu einer Marke für Senftenberg zu machen.
Zur optimistischen Sicht und gehört aber auch die Wahrheit, dass in der Lausitz um die 4 noch bestehenden Braunkohleabbaugebiete derzeit auch von einigen sehr erbittert gekämpft wird, weil der Abbau samt Luftverschmutzung eben auch Arbeit gibt, dort lebenserhaltend ist. Können Sie solche Kämpfe verstehen?
Das kann ich sehr gut verstehen, weil ich die Menschen kenne, sowohl die, die um ihre Heimat kämpfen, die nicht wollen, dass ihr Heimatort abgebaggert wird, als auch die Menschen, die über die Braunkohle, über die Industrie, die es jetzt noch im Zusammenhang mit der Energie gibt, Arbeit finden und auch die Gegend insgesamt, die Städte und Dörfer, die von dieser Arbeit, von dieser Wirtschaft profitieren. Und beides ist irgendwie schwer miteinander zu verbinden, beides ist zu verstehen. Und ich glaube, mit dem Kompromiss der Kohlekommission ist jetzt ein Weg gefunden, wie man beides auf einen gemeinsamen Weg bringt.
Das ist die Hoffnung. Ihre eigenen Kinder, Herr Kuhn, wohnen, wenn ich das richtig weiß, auch alle woanders und haben ihre Zukunft nicht in der Lausitz gesucht und gefunden.
Ja, ich glaube, das ist, darf man auch nicht so eng sehen. Das kommt auf die Berufe an, ja, für die man dann auch eine Entsprechung in seiner Arbeitswelt finden muss. Und außerdem finde ich es gut, wenn Kinder in die Welt gehen und vielleicht wieder zurückkommen oder andere hier in die Lausitz kommen. Zumindest ist es so, dass auch in Großrheischen, ein Ort, der noch vor wenigen Jahrzehnten so unwirtlich war, dass es in Großrheischen mehr Zuzug als Wegzug gibt.
Oh, das ist das überraschend.
Das hätte vor 10 Jahren noch niemand geglaubt. Und es ist ein Zuzug auch von durchaus qualifizierten Menschen. Mhm. Es gibt Forschung in den USA, die sagen, dass die Städte und Regionen am erfolgreichsten sind, die interessantesten Köpfe anlocken, die dorthin wandern. Und ich glaube, das wäre für die Zukunft, auch für den zweiten Strukturwandel der Lausitz, ganz wichtig.
Das wird nochmal ganz, ganz viel Arbeit, denn es ist ja derzeit immer noch ein sehr strukturschwaches Gebiet, trotz dieser Riesenleistung, die da erbracht wurde und trotz dieser neuen, vom Menschen gestalteten Landschaft, die auch viele Besucher ja jetzt anlockt. Sie haben wirklich das Verdienst, dass Sie das angestoßen auf den Weg gebracht haben. Aber wenn Sie nun zurückschauen, 98 bis 2010, diese Ausstellung, inzwischen entwickelt es sich weiter, was die Seen angeht. Gibt es womöglich auch etwas, was Sie schmerzt, wo Sie sagen, nee, hat gar nicht geklappt. Hätte ich mir sehr gewünscht, hat aber gar nicht geklappt.
Also, was schmerzt ist, dass wir als IBA-Gestalter auch ganz gerne in die Erdgestaltung eingreifen wollten. Wir hatten ein tolles Projekt, Wüste, Oase, Weltzoo. Es gab ein tolles Projekt, eine Art Klein-Venedig in Sedlitz, Lagunendorf, Sedlitz.
Das ist aber auch sehr ambitioniert.
Ja,
und Sedlitz, Venedig machen.
Und auch die Hand am Aldöberner See war ein solches erdgebundenes Projekt. Die waren dann alle aus unterschiedlichsten Gründen so schwierig, dass wir sie fallen lassen mussten. Das tut bis heute weh, muss ich sagen. Aber von den anderen Projekten sind die meisten gelungen.
Ich finde ja ein Detail bezeichnend, dass es erst einen Segelclub gab und dann die Seen so richtig voll liefen. Das ist eigentlich ein Symbol für Optimismus. Wir gründen schon mal einen Segelclub und irgendwann, wenn der See dann tatsächlich die nötige Wassertiefe hat, können wir dann auch losschippern. Waren Sie da vom ersten Moment an Mitglied?
Mitglied war ich nicht, ich habe ihn aber mehr oder weniger mit auf den Weg gebracht. Die Segler, die eigentlich verwöhnt waren, auch zum Teil Hochseesegeln durchgeführt haben, habe ich überzeugt, zunächst mit einem Floß auf dem Sedlitzer See zu beginnen. Da haben sie erst einmal ein langes Gesicht gemacht, haben das dann aber engagiert angenommen und der Ilse Seesportverein wurde gegründet. Und in naher Zukunft wird es auch Segelschiffe geben, die dann von diesem Seesportverein betrieben werden.
Rolf Kuhn ist unser Gast, er ist inzwischen in Rente. Und Herr Kuhn, wir sprachen eben über den Segelclub, den es gab, bevor die neu entstehenden Seen, die Seen, die aus der Braunkohlebrache dann entstehen sollen und inzwischen eine Riesenlandschaft bilden, bevor die überhaupt fertig waren und die nötige Wassertiefe hatten. Nun haben Ihnen, wenn ich es richtig weiß, die Enkel ein Segelboot geschenkt. Kommen Sie denn jetzt dazu, damit zu schippern?
Die Enkel sind noch zu klein, aber meine Kinder haben es mir geschenkt.
Ach, bin ich gleich eine Generation weitergegangen.
Ja. Das war eine sehr schöne Geschichte zu meinem 60. Geburtstag. Und die haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Allerdings konnte man ja auf dem Großrätschner See noch nicht segeln. Auch jetzt kann man es noch nicht. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr noch passiert, dass der See freigegeben wird. Aber ich habe das Segelboot zunächst in eine Ausstellung gestellt auf den IBA-Terrassen. Und das hat dort gute Dienste getan und habe es dann in den Garten mitgenommen zu uns. Und auch da ist es ein herrliches Spielobjekt für Kinder auch von unseren Nachbarfamilien. Und von daher hat es schon seine Bedeutung, bevor es überhaupt aufs Wasser geht. Ob es nochmal aufs Wasser kommt, ich bin kein besonders technisch versierter Mensch. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antue, segeln zu lernen.
Sie können dann ja auch mitsegeln, aber Sie könnten dann ja im allerwörtlichsten Sinne über Ihr Lebenswerk segeln. Das ist doch eine tolle Vorstellung.
Das ist eine schöne Vorstellung. Ich hatte gleich am Anfang, als ich in Cottbus zu meinem ersten Interview antrat, befragt wurde, spontan gesagt, das wird mein Lebenswerk. Damit wollte ich nichts überhöhen. Ich wollte damit nur sagen, das wird das Letzte, was ich in meinem Leben noch tue. Und das wird also das, was ich beruflich insgesamt in meinem Leben getan habe, abschließen und abrunden. Und so ist es auch gekommen. Also von daher ist es sehr schön zu sehen, dass diese 10 Jahre nicht umsonst waren, dass sie etwas angestoßen haben, dass sie Maßstäbe gesetzt haben, dass sie dem Lausitzer Seenland ein Gesicht, einen neuen Charakter gegeben hat, haben. Und von daher bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist.
Die internationale Bauausstellung bis 2010 gab den Anstoß für das Lebenswerk unseres Gastes Rolf Kuhn, das immer noch fleißig wächst. Und vielleicht wird von Ihren Enkeln jemand Segler und dann können Sie mitfahren, Herr Kuhn. Vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich auch.
Ich bin Ulrike Timm und bleiben Sie bei uns. Bis dann.